Heute ist Freitag, der 13.09. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über die Bundestagsdebatte von vorgestern und ob der Bundeskanzler Olaf Scholz Friedrich Merz ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht hat. Dann geht's um Harris versus Trump, wie war der Fernsehauftritt und wer führt seitdem? Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Buchtipp für euch mit einem ganz, ganz speziellen Gast, den ihr vielleicht kennt. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, heute geht's mit ganz schön viel Feuer los. Wir starten im Bundestag und zwar mit diesem O-Ton.
Die Untätigkeit konservativer Innenminister von CDU, CSU beendet. Sie hat das große Sprücheklopfen beendet. Sie hat dafür gesorgt, dass endlich gehandelt und getan wird. Ganz anders als viele Jahrzehnte christdemokratischer Innenminister, die es nicht gepackt haben. Sie können es nicht. Das ist die Wahrheit, mit der wir konfrontiert sind. Sie sind der Typ von Politiker, der glaubt, mit einem Interview in der Bild am Sonntag hätte er schon die Migrationsfrage gelöst. So ist das nicht in der Wirklichkeit. Zumal, wenn man zu der Gruppe von Politikern gehört, die kaum, dass sie die Redaktionsräume verlassen haben, vergessen haben, was sie gerade vorgeschlagen haben, weil sie niemals vorhatten, sich darum zu kümmern. Das ist falsche Politik.
Ihr habt's gehört. Während der Generaldebatte am Mittwoch ging es ganz schön hitzig zu. Ja, und der sonst so ruhige Bundeskanzler Olaf Scholz, der sagt man ja ganz oft über ihn, der könnte mal ein bisschen mehr sagen. Der hat sich einen heftigen Schlagabtausch mit der Union geliefert. Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef, der eröffnete die Debatte und griff, ganz im typischen CDU-CSU-Stil, mal wieder die Bundesregierung verbal an. An dieser Stelle muss man natürlich sagen, das ist die Opposition, das ist die Aufgabe der Opposition, aber gerade fühlt sich ja alles etwas emotionaler an. Wir kennen es auch bereits, Dobrindt wirft der Bundesregierung vor, lediglich den Anschein guter Arbeit zu erwecken und damit die BürgerInnen zu täuschen. Er sagte wörtlich, Zitat, Ihre Koalition ist keine Koalition des Fortschritts, es ist eine Koalition des Abstiegs in diesem Land. Ja, und bei seiner Rede konnte er natürlich auch das Thema Migration und Haushaltspolitik nicht vergessen, denn darum geht's ja gerade. Ihr wisst, die gescheiterten Migrationsgespräche zwischen Union und der Bundesregierung, und ihr erinnert euch vielleicht auch daran, davon hatte ich auch in der letzten Folge berichtet, es hagelt Kritik von der Union, die das Scheitern als weiteren Tiefpunkt in der Abstiegsbilanz, so nennen sie es, der Regierung deuten. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Die Union, die ist sich ja sicher, dass das Vorgehen der Bundesregierung gegen irreguläre Migration unzureichend sei und dazu führen würde, dass die extremen politischen Kräfte gestärkt werden würden. Ja, auch das Thema Haushaltspolitik, da nimmt er auch kein Blatt vor den Mund und macht die Haushaltspolitik der Ampel für das, Zitat, Nullwachstum verantwortlich. Laut ihm sei der dauernde Streit der Ampelkoalition schuld daran, dass BürgerInnen, Unternehmen und der Mittelstand verunsichert worden würden. Tja. Ich muss sagen, an dieser Stelle merken wir etwas wieder ganz deutlich. Die Union stellt Forderungen auf, die in Teilen populistisch sind. Und auch die Vorschläge zur Migration, die sind nicht europakonform und bringen Europa in die Bedrulle. Darüber haben wir am Mittwoch schon gesprochen. Vernünftige Politik, nicht so nah an den AfD-Themen, das sieht an sich anders aus. Und auch dazu gehört die Wahrheit einfach dazu. Studien belegen, aus der Wissenschaft ist es bekannt, dass die CDU und auch die CSU nicht mehr Macht dadurch bekommt, wenn sie sich der AfD nähert. Das, was sie tut, das schadet der Demokratie eher. Was sie eher machen sollten, ist richtige Lösungen präsentieren. Was wir aber haben, ist ein Kanzler, der bei dieser Debatte laut geworden ist. Ihr habt es bereits im O-Ton gehört. Scholz wirft Friedrich Merz vor, statt Verantwortung zu übernehmen, lieber populistische Sprüche von sich zu geben und so keine ernsthafte Lösung voranzubringen. Das ist irgendwie wahr. Scholz macht auch deutlich, dass die BürgerInnen nur an seriöser Politik interessiert seien. Dazu gehört auch die Migrationspolitik der Bundesregierung, die er verteidigte und auch deutlich machte, dass Steuerung und Kontrolle im Zusammenhang mit der Migration zwar nötig sei, Deutschland aber auch Zuwanderung für wirtschaftliches Wachstum brauche. Und falls es die Union jetzt doch noch einsehen würde, würde der Kanzler der CDU auch anbieten, nochmal diese Gespräche fortzusetzen. Er sagt, die Tür stehe jederzeit offen. Daraufhin hatte Merz natürlich auch nochmal das Wort. Es ist wirklich richtig trubelig und wirbelig gewesen. Er meinte, dass eine, Zitat, Endlosschleife von Gesprächen zu nichts führe, weil die Bundesregierung nur unzureichende Vorschläge liefere. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, Kompromisse, Das ist das Wort, das die Politik gut kennt, Friedrich Merz allerdings ein Fremdwort ist. Auch die anderen beiden Ampelparteien unterstützten den Kanzler und machten deutlich, dass die Pläne der CDU naiv und undifferenziert seien. So sagte zum Beispiel die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge, Zitat, naiv sei es, wie Merz glaube, dass die Schließung der Grenzen zu EU-Nachbarstaaten die Probleme löse. Folge wäre, Zitat, absolutes Chaos in Europa. So kann man im Kern die Europäische Union kaputt machen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hatte natürlich auch was dazu zu sagen. Die behaupteten, dass die Ampelpolitik Menschen an der Demokratie verzweifeln ließe und von ihr eine Gefahr für Wohlstand, Sicherheit, Frieden und Demokratie ausginge. Das ist Schwarz-Weiß-Denken. An dieser Stelle sei nochmal angemerkt, dass auch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD Vorschläge unterbreitet hat, die in der großen Bevölkerung nicht nur auf Zustimmung getroffen sind. Auch viele Menschen innerhalb der SPD sagen, dass das nicht ihre Partei wäre. Es ist ein großer Streit. Man merkt wirklich ganz, ganz stark die unterschiedlichen Haltungen, dass dieses Thema emotional aufgeladen worden ist. Und ich frage mich, wann kommen wir zu der sachlichen Debatte zurück? Denn das, was gerade passiert, dient nur einer Partei und das ist die AfD. Auch gestern ging es dann weiter mit Debatten im Bundestag. Da wurde nämlich über das Sicherheitspaket der Bundesregierung diskutiert. Das Paket sieht ja unter anderem vor, das Waffenrecht zu verschärfen und Leistungen von Menschen zu kürzen, für deren Asylverfahren nicht Deutschland, sondern ein anderer Staat zuständig ist. Und auch wenn sich die Union mehr Möglichkeiten zur irregulären Migration und Terrorismus gewünscht hätte, gab es eine breite Zustimmung im Bundestag. Im Zusammenhang mit dem Pakt versicherte auch wieder hier Innenministerin Nancy Faeser, Zitat, es werde alles getan, was praktisch möglich und rechtlich möglich ist, um für die Sicherheit der Bürger zu sorgen. Ja, die AfD hat die Debatte natürlich wieder genutzt, um für ihren Wahlkampf für die Landtagswahl in Brandenburg zu werben. Das hatte Janine Wissler von den Linken auch klar gemacht und hat auch gesagt, dass die Linke das Recht auf Asyl und die Menschenrechte verteidige. Darüber hinaus werden die beiden Gesetzesentwürfe der Bundesregierung und der Vorschlag zur Migration von AfD und Union in den Ausschüssen beraten. Tja, Union und AfD, die Brandmauer gegen rechts, funktioniert gerade nicht so einwandfrei. Können wir an dieser Stelle einfach nochmal festhalten. Weiter geht's in die USA. Wir hatten ja schon gesagt, das TV-Duell hat stattgefunden zwischen Harris und Trump. Und diesen Ausschnitt hier vom Duell, den haben wohl die meisten gesehen, oder?
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
And ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community.
Well, I've seen people on television.
Let me just say here, this is the
people on television say my dog was taken and used for food.
Man kennt es von Trump und es ist nicht anders zu erwarten. Typischer Populist, der Lügen verbreitet. Und am schönsten finde ich eigentlich noch, wie er dann dasteht und sagt, aber ich habe das doch im Fernsehen gesehen. Der Moderator greift zum Glück direkt ein und stellt klar, dass Trumps Behauptungen so nicht stimmen. Daraufhin hat sich auch das Ministerium für im Ausland lebende Staatsangehörige in Haiti gemeldet und deutlich gemacht, dass solche Behauptungen falsch sind und die Würde der Migrantinnen verletze. Auch sie sind besorgt, dass sich solche diskriminierenden Gerüchte nun verbreiten könnten. Ja, während am Mittwoch, also direkt nach dem Rennen bei uns, noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen berichtet worden ist, so scheint seit gestern festzustehen, dass Kamala Harris das TV-Duell gewonnen habe, die Trump mehrmals mit seinem Strafverfahren und seinem Verhalten beim Sturm auf das Kapitol 2021 in die Defensive drängen konnte. Auch die Demokratinnen sind zufrieden und bezeichnen das TV-Duell als Meisterleistung. Trump sieht das natürlich anders und spricht von seiner besten Debatte überhaupt. Mit dieser Meinung steht er vielleicht ziemlich allein da, vielleicht noch mit ein paar Republikanern dazu. Was aber besonders interessant ist und vielleicht auch eine große Auswirkung haben kann, Taylor Swift hat sich eingeschaltet und sprach sich dafür aus, ihre Stimme Kamala Harris und Tim Walz zu geben. Dabei konnte sie es sich nicht nehmen lassen, ein Foto von sich mit einer Katze auf dem Arm zu posten und damit auf Trumps Bezeichnung von Harris als verrückte Katzenfrau anzuspielen. Finde ich persönlich ganz schön gut.
Werbung.
Ihr Lieben, ich habe heute mal wieder eine richtig gute Filmempfehlung für euch. Ab dem 12.09. kommt der Film Treasure – Familie ist ein fremdes Land ins Kino. Und ich kann euch nur eins verraten, dieser Film lohnt sich wirklich. Ich hatte das große Glück, dass ich ihn mir schon vorab anschauen durfte, damit ich euch davon berichten kann. Und das mache ich jetzt mal ein bisschen. Der Film ist nach dem Roman von der Bestseller-Autorin Lilly Brett. Ja, und damit kann man sagen, legt die deutsche Filmemacherin und Drehbuchautorin Julia von Heinz ihre bislang ambitionierteste Arbeit vor. Der Film feierte seine Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale, wurde mit dem Friedenspreis des deutschen Films Die Brücke ausgezeichnet und der Film wurde auch schon beim 33. Filmkunstfest von Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Und da hat die Jury gesagt, die Trauer und die Traumata der Figuren sind in jeder Sekunde des Films spürbar, eingeschrieben in ihre Körper, ihre Gesichter und in die Vergeblichkeit ihrer Handlungen. Und gerade deswegen geht uns diese Geschichte so nah, denn sie tritt als das Spiegelbild einer Zeit in Erscheinung, in der der Wille zur Verständigung ein seltenes Gut geworden zu sein scheint. Der Film ist, obwohl 1991 spielend, sehr gegenwärtig darin, wie er das Nicht-Verstehen, das Nicht-Miteinander-Kommunizieren thematisiert. Und ich finde, diese Begründung der Jury, die ist so bezeichnend von dem Film. Und ich erzähle euch jetzt ein bisschen, um was es denn da geht. Es geht um eine Vater-Tochter-Erzählung. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, da beginnt alles. Die New Yorker Musikjournalistin Ruth Rothwax, die ist in Begleitung ihres Vaters Edek nach Polen gereist, um dem Vermächtnis ihrer jüdischen Familie auf den Grund zu gehen. Edek, ihr Vater, das ist ein Holocaust-Überlebender. Für ihn ist dies die erste Reise zurück zu den Orten seiner Kindheit. Und ich finde gerade, das ist so emotional, dass ihr es unbedingt schauen müsst. Ja, Ruth ist entschlossen, die Traumata ihrer Eltern besser zu verstehen. Ja, und Edek, den lässt das einfach alles nicht los. Und so versucht Edek, die Pläne seiner Tochter auch so ein bisschen zu sabotieren. Und dadurch gibt es wirklich unfassbar komische Situationen in diesem Film. Es ist eine wirklich erlebnisreiche Woche, die da abgedeckt wird, voller Familiengeheimnisse, von einer brüchigen Beziehung zu Liebe und tiefem Verständnis. Vielleicht kennt ihr auch einige der SchauspielerInnen. Lena Dunham spielt die Hauptrolle der Ruth und neben ihr der gefeierte britische Ausnahmekünstler Stephen Fry. Ich kann euch diesen Film nur unbedingt empfehlen. Ich würde ihn auf jeden Fall im Kino sehen und ich habe schon überlegt, ob ich das einfach nochmal mache. Ab dem 12.09. könnt ihr Treasure überall im Kino sehen. Alle weitere Informationen zu diesem wunderbaren Film in den Shownotes und ganz viel Spaß beim Schauen.
Werbung Ende.
Zum Schluss haben wir heute was ganz Besonderes. Ich habe nämlich einen Gast heute im Podcast, Bob Blume. Er ist auch bekannt als Netzlehrer und Bob hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Warum noch lernen, wie Schule in Zeiten von KI, Krisen und sozialer Ungerechtigkeit aussehen muss. Und das ist vorgestern erschienen. Wie ich finde, ein super spannendes Thema und dazu habe ich Bob ein paar Fragen gestellt. Bob, was sagst du, wie können wir das Lernen wieder lernen?
Nun ja, ich beginne mein Buch ja mit einem Affront, weil ich sage, an deutschen Schulen wird gar nicht gelernt. Und das Lernen lernen können wir nicht einfach außerhalb von irgendwelchen Inhalten oder Themen, sondern ich sage, die Zeit ist vorbei, in der die Schule dafür da ist, dass jemand sagt, wie etwas funktioniert und man dann erst zu Hause richtig ans Lernen kommt. Weil wenn man zu Hause ist, kann man auch entweder die Eltern fragen, wenn man die hat, oder eben KI nutzen. Ich sage, Schulen müssen überhaupt die Orte werden, wo man lernt. Das heißt, alles, was irgendwie mit Lernen zu tun hat, der Prozess selbst und auch dessen Weiterführung und Unterstützung durch die Lehrerinnen und Lehrer, das muss eigentlich in die Schule. Und auf der anderen Seite können Eltern natürlich auch noch was hinzutun, indem sie sich eben darauf konzentrieren und nicht auf Ziffern, Noten und Tests.
Ja, und wie würde dann ein gerechteres Schulsystem für dich aussehen?
In letzter Zeit wurde ja sehr viel geredet über Gerechtigkeit und ja, das hat auch mit politischer Steuerung zu tun. Die 10 Milliarden des Startchancenprogramms sind dann ein ganz wichtiger Schritt. Aber das betrifft ja in Anführungsstrichen auch erstmal nur 4.000 Schulen. Das müsste ausgerollt werden. Das, was ich aber zum Lernen sage, das trägt auch zur Gerechtigkeit bei, weil je mehr man aus der Schule auslagert, desto eher kommt es ja darauf an, welche Voraussetzungen man hat, welches Vorwissen und ganz oft auch welche Haltung. Denn die Haltung zum eigenen Lernen, zu der eigenen Entfaltung und zur Bildung an sich, die kommt ja auch sehr stark von den Eltern. Deshalb sage ich, es muss viel weniger außerhalb der Schule stattfinden, sondern in der Schule und zwar zusammen mit KI und der Technik, sodass alle die Chance haben, auch auf eine Weise zu lernen, wie sie im 21. Jahrhundert adäquat wäre.
Und zum Schluss, verrat uns doch mal, warum müssen wir dein Buch unbedingt lesen?
Nun, ich glaube, das Buch ist der Versuch einer eierlegenden Wollmilchsau und ich hoffe, dass ich es geschafft habe. Das Buch sollte man unbedingt lesen, wenn man das Gefühl hat, dass sich etwas verändern muss, dass sich verändern sollte. Und wenn man das Gefühl hat, dass einen interessieren könnte, wie eine solche Veränderung aussehen kann, wo die stattfinden kann. Deshalb ist es explizit ein Buch auch für Eltern, die keine Lust mehr haben, ihren Kindern die Frage bei den Hausaufgaben zu beantworten, warum soll ich das eigentlich machen? Und die möglicherweise auch wissen wollen, wie im 21. Jahrhundert eben Bildung aussehen kann. Aber natürlich gleichzeitig auch für die Lehrkräfte und, man darf ja hoffen, auch für die Verwaltung und die Politik, damit die sich Gedanken darüber macht, wie man für alle Kinder Bildung im 21. Jahrhundert ermöglichen kann. Und ich hoffe natürlich, dass es dementsprechend viele Menschen lesen.
Lieber Bob, ganz lieben Dank für deine tollen Antworten. Ihr findet das Buch verlinkt in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen. Schön, dass du da warst, Bob. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir unbedingt, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich wie immer über jede Bewertung von euch. Drückt auf die Abo-Glocke, abonniert diesen Podcast. Bald sind die nächsten Landtagswahlen und wir müssen weiter drüber sprechen. Und deshalb hören wir uns auch am Montag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.